Also ich denke, im Großen und Ganzen entwickelt sich die Menschheit ja immer weiter. Also das sind tatsächlich die klassischen Medien eher. Die Art, wie auf LinkedIn gepostet wird, die liegt mir nicht so. Ich habe mir das jetzt versucht anzueignen, aber im Großen und Ganzen denke ich mir, es ist eigentlich nur ein Schaulaufen. Ich bin tatsächlich viel aktiver auf Instagram. Natürlich kann man Online-Bekanntschaften ja auch da anfangen. Das ist ja wie beim Dating und dann im echten Leben gucken, passt man wirklich zusammen. Am liebsten lerne ich aber Menschen über andere Menschen kennen immer noch. Es hätte sich vielleicht langsamer entwickelt, weil an sich New Work gab es ja schon immer. Ich lese tatsächlich eher mehr, meistens online. Ich kaufe mir aber auch noch Zeitungen. Aber am Ende muss ich ja auch noch meine richtige Arbeit machen als Geschäftsführerin. Weil dieses menschliche Zusammenkommen ist einfach nach wie vor das wichtigste Medium. Es zu machen ist die größte Herausforderung.
Den Krankenstand in einem produzierenden Unternehmen reduziert, Produktivität gesteigert, Mitarbeiterzufriedenheit erhöht. Das klingt in diesen Zeiten fast zu schön, um wahr zu sein. Geschafft hat das eine junge Frau in einer eher traditionellen Branche. Und damit hat sie die Karten ziemlich gründlich neu gemischt. Viktoria Schütz ist seit 2019 geschäftsführende Gesellschafterin der Deguma Schütz GmbH, einem Familienunternehmen, das auf Maschinen für die Gummi- und Kunststoffverarbeitung spezialisiert ist. Sie engagiert sich für Themen wie New Work und Employer Branding und nimmt dabei deutlich Stellung, auch wenn es um Politik und Gesellschaftspolitik geht. Gemeinsam mit ihrer Co-Geschäftsführerin Daniela Dingfelder hat sie neue Arbeitsmodelle eingeführt, darunter die 4-Tage-Woche für alle Beschäftigten. Dafür wurde sie 2024 mit dem Ernst-Abbe-Preis für innovatives Unternehmertum ausgezeichnet. Warum Viktoria Schütz ihre große persönliche Sichtbarkeit vor allem den klassischen Medien verdankt, wieso und in welchem Umfang sie trotzdem in Social Media vertreten ist, wie ihre Bekanntheit intern im Unternehmen ankommt, welche Medien für die New Work-Bewegung wirklich wichtig sind, darüber spreche ich mit ihr in dieser Episode. Hier ist Kerstin Hoffmann mit Social CEO, dem Podcast für Top-Manager, Führungskräfte und alle, die sie unterstützen und begleiten. Ich bin Kommunikations- und Strategieberaterin. Hier teile ich mit Ihnen Erfahrungen und Einblicke aus Praxis, Forschung und genauer Beobachtung. Herzlich willkommen, liebe Zuhörende, und herzlich willkommen, liebe Frau Schütz.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Frau Schütz, gegen unbezahlte Karenztage, für mehr Work-Life-Balance der Beschäftigten. Wenn man beispielsweise Ihre Beiträge auf LinkedIn so liest oder schaut, was Sie öffentlich sagen, würde man ja eher fast denken, Sie wären eine Arbeitnehmer statt eine Arbeitgebervertreterin. Jetzt sah es ja auch so aus, als wären solche traditionellen Kategorien, gegen die Sie sich aussprechen, auf dem Rückmarsch. Gerade habe ich aber den Eindruck, dass es sogar sowas wie eine Gegenbewegung gibt, dass die auf Disziplin, auf Hierarchien, sogar auf Macht gegenüber den Beschäftigten setzt. Übrigens auch, und das finde ich interessant, bei vielen jüngeren Führungskräften, also bei Führungskräften aus Ihrer Generation. Was denken Sie, hat New Work weiter eine Chance?
Also ich denke, im Großen und Ganzen entwickelt sich die Menschheit ja immer weiter. Das kann man ja geschichtlich auch so sehen. Und ein Trend erzeugt immer einen Gegentrend. Das habe ich beim Zukunftsinstitut gelernt. Und ich finde, wenn man sich die Gegebenheiten anschaut unter diesem Aspekt, dann sieht man, dass das so ist. Also wenn so starke Trends entstehen, dann gibt es ja auch immer viele Menschen, bei denen das eine Gegenreaktion oder Abwehr oder Trotz erzeugt. Und das sehen wir jetzt gerade. Und ich glaube, dass es aber dann im Mittel sich wieder doch da einpendelt, dass diese New Work-Themen zur Normalität werden und dann nicht mehr New Work heißen, sondern eben sich etablieren als das, was man dann als normal empfindet. Also gerade wenn wir jetzt unsere Arbeitsweise vergleichen zu vor 100 Jahren, 120 Jahren, dann hat sich's ja auch seitdem weiterentwickelt und da gab es ja auch Gegenbewegungen. Also ich bin da ziemlich optimistisch.
Jetzt haben Sie ja mit den Veränderungen, die Sie bei sich im Unternehmen bewirkt haben, ziemlich Aufsehen erregt öffentlich. Also nur noch 4 Tage die Woche arbeiten, trotzdem die Produktivität steigern. Sie haben gerade kürzlich einen Preis dafür bekommen. Das heißt, Sie sind öffentlich sehr sichtbar in den Medien. Ich nehme Sie auch auf LinkedIn sehr stark wahr, aber man sieht schon, dass im Vergleich zu anderen CEOs Sie noch gar nicht so viele Follower haben, jedenfalls nicht in Relation zu der öffentlichen Sichtbarkeit, die Sie sonst haben. Was sind denn die Medien, über die Sie Sichtbarkeit und Resonanz erfahren?
Also das sind tatsächlich die klassischen Medien eher. Also auch Podcast, das ist jetzt kein klassisches Medium, aber ansonsten auch Tageszeitung, Wochenzeitung und davon auch natürlich die Online-Ableger. Und das hat sich tatsächlich auch ganz organisch entwickelt. Wir haben zwar eine Presseagentur oder eine Kommunikationsagentur, die für uns Pressearbeit macht, aber das bezieht sich hauptsächlich auf Fachpresse und die dafür auch Artikel schreiben und Anwenderberichte und sich darum kümmern. Diese ganze New Work-Thematik hat sich ganz organisch in den Medien entwickelt und ich finde es selber sehr spannend. Das trifft absolut scheinbar den Zeitgeist und ja, LinkedIn, ich bin da ehrlich gesagt immer so ein bisschen, also das ist die Art, wie auf LinkedIn gepostet wird, die liegt mir nicht so. Ich habe mir das jetzt versucht anzueignen, aber im Großen und Ganzen denke ich mir, es ist eigentlich nur ein Schaulaufen. Und ich versuche mich schon auf Inhalte zu begrenzen und nicht irgendwelche Plattitüden da von mir zu geben. Ich bin tatsächlich viel aktiver auf Instagram, aber da habe ich jetzt auch nicht so viele Follower. Also das ist immer ja auch die Frage, wessen Realität das ist. Und ich fand das immer ganz spannend, auch bei Twitter, wenn man in bestimmten Kreisen dann immer Twitter zitiert wurde und ich man dachte, ja, also es gibt eine Welt und zwar ist das bei mir in der Firma und in der Rhön, da interessiert Twitter kein Mensch und was da passiert auch nicht. Und dann bin ich in Berlin und es ist das Riesenthema und es ist schon auch immer sehr auf bestimmte Blasen beschränkt, wo was wahrgenommen wird.
Trotzdem, wenn man sich Ihre LinkedIn-Beiträge anschaut, die sind ja tatsächlich sachbezogen, informationsbezogen, Sie stehen da für Ihre Themen, dann sieht man ja auch, wer interagiert. Und daran kann man ganz gut ablesen, dass Sie ja offenbar in dieser jüngeren Generation der Führungskräfte und der New Work-Experten ganz gut vernetzt sind, oder?
Ja, das ergibt sich halt bei LinkedIn so. Also klar kenne ich auch Leute davon in echt und bin da auch viel im Austausch, aber es gibt eben viele New Work-Experten, die hauptsächlich Beratung machen, die dann schon meine Nähe suchen. Ich finde, das ist auch immer das zweischneidige Schwert bei LinkedIn, dass man dann nur, weil man da vernetzt ist oder was liked, dass das dann aussieht, als hätte man wirklich was miteinander zu tun.
Wie vernetzen Sie sich denn dann, wenn Sie sagen, das ist nicht nur LinkedIn, das sind nicht nur Social Media, wie pflegen Sie Netzwerke?
Hauptsächlich persönlich tatsächlich und Menschen, die mich Menschen vorstellen oder das ist eigentlich so das Hauptthema. Ich muss sagen, es ist auch viel damals durch Corona entstanden, als da viele Online-Veranstaltungen stattgefunden haben, da war man natürlich dann auch schneller irgendwie dabei. Ich gehe heutzutage nicht mehr auf ganz so viele Veranstaltungen wie vielleicht noch vor Corona, das muss ich wirklich sagen. Aber es ist mehr zwischenmenschlich. Klar entstehen auch Kontakte über LinkedIn. Da muss ich aber selber viel aktiver auch gucken, wer ist das, was wollen die Menschen von mir? Meistens wollen sie mir ja was verkaufen. Und ich habe mir über Jahre ein großes Netzwerk aufgebaut und das hat angefangen tatsächlich mit den Wirtschaftsjunioren. Das ist ja der größte Verband von Führungskräften und Unternehmerinnen unter 40. Und da bin ich sehr lange aktiv gewesen und also immer noch jetzt. und war auch im Bundesvorstand. Und dadurch, dass wir deutschlandweit und international vernetzt sind, das ist wirklich ein tolles Netzwerk.
Wie pflegt man denn das oder wie tauscht man da Informationen aus? Wahrscheinlich nicht ganz ohne digitale Medien. Ich meine, man geht ja nicht persönlich irgendwo hin, sondern es gibt ja auch Austausch und Terminankündigungen und sowas. Welcher Medien bedienen Sie sich denn da?
Wenn ich selber was empfange oder wenn ich was...
Sowohl als auch. Haben Sie eine WhatsApp-Gruppe oder gibt es eine Mailingliste wie in den 2000ern?
Alles. Also klar, Newsletter, WhatsApp. Es gibt tatsächlich auch eine große E-Mail-Liste, in die man auch selber was schreiben kann. Die Wirtschaftsjournale an sich sind tatsächlich auch lokal, also immer so ein bisschen an die IHK angegliedert. Und das geht schon darum, dass man sich auch vor Ort trifft. Aber es gibt natürlich auch Online-Veranstaltungen, es gibt Konferenzen, auf denen man sich trifft. Das ist schon viel persönlich. Und also natürlich kann man Online-Bekanntschaften ja auch da anfangen. Das ist ja wie beim Dating und dann im echten Leben gucken, passt man wirklich zusammen. Das finde ich schon auch sinnvoll. Am liebsten lerne ich aber Menschen über andere Menschen kennen immer noch.
Sie haben jetzt schon einiges gesagt über Posten und dass Sie sich nicht in die Reihe der SelbstdarstellerInnen einreihen wollen. Aber wo bekommen Sie denn Ihre Informationen her? Nutzen Sie Social Media dafür oder gerade in diesem New Work Bereich kann man ja einfach sehr viel im Netz finden und eben auch in sozialen Netzwerken?
Das frage ich mich ehrlich gesagt selber oft, weil ich nicht so viel aktiv mache. Das kommt irgendwie, ich nehme immer ganz viele Informationen aus meinem Umfeld auf, ohne dass ich jetzt explizit, also ich muss schon sagen, dass ich Instagram sehr viel nutze. Und zwar, ich folge da keinen Influencern, sondern ich folge Medienseiten und ich folge eben Leuten, die Experten sind auf ihrem Gebiet. Und da funktioniert ja auch viel über Video. Und das ist eher mein Medium. Und wenn ich dann da was interessant finde oder ein Buch vorgestellt wird, dann besorge ich mir das Buch. Und für mich ist es auch leichter zu konsumieren als LinkedIn. Also ich gucke schon LinkedIn immer mal drüber, aber dann ist es schnell so viel, was da untereinander kommt. Und dann denke ich mir so, ach nee, also ich mache LinkedIn immer ganz schnell wieder zu, muss ich sagen. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt sozusagen der letzte, Wahrheit letzter Schluss ist, was man weiß ja auch nicht, wie es weitergeht mit Instagram und Facebook. Es ist schon informativ und ich finde es auch interessant zu gucken, was Menschen, die ich wirklich kenne, machen. Und ich finde es auch gut, um in Kontakt zu bleiben. Ich bin aber tatsächlich auch sehr indifferent, was das alles betrifft.
Glauben Sie, dass New Work so eine Bewegung wäre und so viel Aufmerksamkeit erzielen würde, wenn es Social Media nicht gäbe? Oder ist das auch ein Medien- und ein Social Media Phänomen?
Interessante Frage. Es hätte sich vielleicht langsamer entwickelt, weil an sich New Work gab es ja schon immer. Das ist ja das, was ich vorhin auch angesprochen habe, dass man eben, dass sich die Arbeitswelt ja schon auch seit der Industrialisierung sehr stark entwickelt hat und die Menschen seitdem immer versuchen, wieder mehr Oberhand zu gewinnen über die Arbeitsweise. Und klar, durch das Internet verbreiten sich Sachen schneller. Das ist ja insgesamt ja auch weltweit, das hat seine Vor- und Nachteile, das genauso. Also ich glaube, es ist schneller gegangen dadurch, aber nicht, es wäre nicht weggeblieben, wenn das nicht so gewesen wäre, also wenn es kein Internet gegeben hätte.
Wir haben jetzt über viele verschiedene Medien gesprochen, auch darüber, was Sie sowohl selber publizieren, als auch was Sie empfangen, also rezipieren. Wie viel Zeit verbringen Sie denn überhaupt so mit Medien oder anders gefragt, wie großer Teil Ihres Jobs ist Medienkonsum und aktiv Medien bedienen? Jetzt mal die klassischen Medien, die Sie eingangs genannt haben, mit eingerechnet.
Puh, schwer zu sagen. Also das ist ja auch immer in Wellen. gerade die Arbeit mit den klassischen Medien. Und wenn dann so eine Preisverleihung kommt, dann wird es natürlich immer mehr. Oder wenn wir was veröffentlichen zu einem Stand, wie jetzt dann das Ende der Forschungsarbeit mit der 4-Tage-Woche und wie wir dann damit weiterverfahren sind. Ansonsten kann ich wirklich schwer einschätzen, weil das immer so nebenbei, also das läuft ja immer zwischendurch. Also aufnehmen tue ich auch viele Informationen über unseren Verband, den Maschinenbauverband VDMA, die sehr informativ Newsletter immer versenden zu verschiedenen Themen. Und da weiß ich, okay, das sind Sachen, die sind für mich relevant. Und deswegen lese ich mich dann da ein. Ich schaue aber zum Beispiel keine Nachrichten. Also ich habe auch kein lineares Fernsehen mehr mittlerweile. Und ich habe das eigentlich immer sehr geschätzt als Art des Fernsehens, aber das, was kommt, das überzeugt mich halt leider nicht mehr. Ich lese tatsächlich eher mehr, meistens online. Ich kaufe mir aber auch noch Zeitungen. Und ich möchte selber gerne entscheiden, welche Aufmerksamkeit ich welchem Thema gebe und nicht da so eine Übersicht kriegen über alles, was gerade Schlimmes passiert, weil ich versuche mich schon darauf zu konzentrieren, auf das, ohne jetzt naiv zu sein und das auszublenden, was passiert, sondern mich auf das zu konzentrieren, was ich einmal gestalten kann und auf der anderen Seite, was mich auch optimistischer in die Zukunft blicken lässt.
Was ist das denn, was Sie optimistisch in die Zukunft blicken lässt?
Also auf der einen Seite, wie gesagt, gehe ich schon davon aus, dass wir da jetzt vielleicht ein Tal durchschreiten müssen, dass wir aber als Menschheit insgesamt schon uns immer weiterentwickeln und auch, was die Menschlichkeit betrifft, weiterentwickeln. Und auf der anderen Seite, ich bin jetzt selber politisch auch aktiv und versuche da mitzugestalten in einer positiven Art und auch mich mit Menschen zu umgeben, die auch was gestalten wollen, statt denen, die Sachen kaputt reden.
Haben Sie Unterstützung im Unternehmen in Ihren Medienaktivitäten? Eine Medienagentur haben Sie schon gerade genannt, aber auch Ihre Social-Media-Beiträge, selbst wenn Sie da jetzt nicht so aktiv sind, erzeugen ja auch Aufwand. Lassen Sie sich da unterstützen oder machen Sie das, was Sie in Social Media, auf LinkedIn, auf Facebook, auf Instagram machen, alles alleine?
Das mache ich alles alleine. Wir haben eine Teilzeitmitarbeiterin, die bedient aber nur die Firmenaccounts, also hauptsächlich Instagram zum Employer Branding. Und ich schreibe für die Produktion, diese Fachzeitung für produzierende Unternehmen, eine Kolumne einmal im Monat. Und das ist für mich auch oft eine Vorlage für die LinkedIn-Beiträge oder wenn mir eben gerade was einfällt. Also ich komme ja auch aus dem Marketing und mir fällt es jetzt auch nicht so schwer, kurz was runterzuschreiben und ja.
Gibt es dabei trotzdem Herausforderungen oder fällt Ihnen das einfach leicht, das in Ihren Arbeitsalltag zu integrieren?
Es zu machen ist die größte Herausforderung. Also ich bin da schon, ich schiebe das auch oft und denke so, ach, jetzt muss ich das nochmal machen. Es ist wirklich die Umsetzung. Wenn ich dann mal dran bin, dann geht's. Aber wirklich zu sagen, okay, ich mache das jetzt, ich schreibe was und veröffentliche das auch und dann auch nochmal natürlich darauf einzugehen, wenn das jemand kommentiert. Und ich habe auch nicht so ein richtiges Ziel damit. Also ich bin ja sehr idealistisch, was diese neuen Arbeitssachen betrifft. Und das ist sozusagen mein Antreiber. Und da ich nicht so richtig weiß, wie LinkedIn da jetzt schon drauf einzahlt, weil das, was bei LinkedIn entstanden ist bisher, ist sozusagen über andere entstanden, dass sie über mich was geteilt haben und nicht, weil ich da was gemacht habe. Und die Frage ist jetzt, wenn ich da jetzt öfter was poste, ändert das am Ende noch, bringt das noch einen Mehrwert zusätzlich zu dem, was schon da ist? Das muss ich erst noch sozusagen beweisen. Und dann, wenn das so wäre, dann würde ich es vielleicht auch noch lieber machen.
Haben Sie einen Plan fürs Ausprobieren, fürs Herausfinden, wie sich das erweist?
Ja, ob die Followerzahlen vielleicht steigen, also das ist ja sozusagen der Maßstab und die Interaktionen und ja, sonst ist es ja auch irgendwann. Ich weiß schon, dass man sagt, man muss da ganz lange posten, bis da überhaupt was passiert. Aber trotzdem, wenn die Interaktionsraten jetzt nicht so steigen, dann ist es ja auch nicht so selbstbelohnend. Und ich habe das auch mit Instagram schon probiert und ich mache da ab und zu was, aber ich weiß, da wäre noch total viel Potenzial, wenn ich es jetzt darauf anlegen würde. Aber am Ende muss ich ja auch noch meine richtige Arbeit machen als Geschäftsführerin. Und die steht schon auf jeden Fall auf der Prioritätenliste immer ganz oben und dann kommt lange nichts, bevor dann LinkedIn oder Instagram kommt. Und an sich, ja, der Beitrag zum Beispiel mit dem Karenztag, dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich jetzt so ein aktuelles Thema, meine Meinung da auch zu schreibe, die ich ja schon habe, ich habe ja auch eine starke Meinung, dann macht das schon was. Also vielleicht ist es dann wirklich sinnvoller zu gucken, was passiert gerade in der Öffentlichkeit und mich dazu zu positionieren.
Sie sind eine öffentliche Person, nicht zuletzt eben durch die Vorreiterrolle, die Sie übernommen haben in einer ja sehr traditionellen Branche. Haben Sie sowas wie ein Programm oder ein gewünschtes Fremdbild? Was soll jemand sagen, der Sie oder die Sie in den Medien wahrnimmt, der oder die Ihre Beiträge sieht?
Also ich bin ganz zufrieden mit dem Bild, was es gerade gibt, muss ich ehrlich sagen. Es ist bisher doch hauptsächlich positiv oder durchweg. Und das ist ja auch das, finde ich, was es für mich am Ende ausmacht, dass ich das mache, was ich machen will und darüber wird berichtet. Und das ist ja auch ein großer Luxus. Ich muss mir nicht irgendwas ausdenken, um in die Medien zu kommen oder um Aufmerksamkeit zu kriegen, sondern den Schritt zu gehen, überhaupt das Unternehmen zu übernehmen, zu transformieren, damit auch zu kommunizieren, das waren ja für mich die großen Entscheidungen. Wer will ich als Unternehmerin sein? Und ab dem Zeitpunkt, wo ich das für mich entschieden habe und umgesetzt habe, dafür dann Aufmerksamkeit zu bekommen, das ist ja das Beste, was einem passieren kann. Und das ist das, was am Ende auch das Bild steuert, das außen wahrgenommen wird, weil ich schon auch, soweit man das natürlich auch sein kann, in dem Fall authentisch bin und mir eben nicht die Sachen ausdenke oder sondern es wird ja über meine Arbeit berichtet und meine Haltung. Und da ist klar, stehen da vielleicht mal kleine Sachen drin, die nicht stimmen, aber jetzt nicht absichtlich, denke ich. Und deswegen bin ich da sehr zufrieden. Also ich bin sehr glücklich darüber, dass sich das so organisch entwickelt hat.
Das ist die externe Wirkung. Wie ist denn das intern? Wie ist das mit Ihrer Vorbildfunktion in den Medien? Wie wird Ihre Medienpräsenz im Unternehmen wahrgenommen? Auch vielleicht Ihre Social-Media-Präsenz? Wie ist da die Resonanz?
Also das unterscheidet sich schon sehr zwischen den Menschen, die eben auch in der Fertigung arbeiten und dem, was die Menschen, die eben die Verwaltungstätigkeit machen, sag ich mal, oder am PC arbeiten. Und im Großen und Ganzen ist es ja, obwohl es meistens um mich geht, schon auch eine sehr große Werbung fürs Unternehmen. Und das ist, weil am Anfang dachte ich so, ja, jetzt bin ich da immer in den Medien, aber es soll ja gar nicht um mich gehen, sondern ums Unternehmen. Bringt das uns als Unternehmen überhaupt was? Und es tatsächlich ist es aber so, dass es so diesen Social Proof sehr verstärkt. Also dieses Unterbewusste, wie wird das Unternehmen wahrgenommen? Und das merkt man schon, dass wir ein ganz anderes Standing heutzutage haben, selbst bei unseren Kunden oder auch bei Firmen, mit denen wir vielleicht vorher noch nicht ganz so viel zu tun hatten, aber die uns jetzt anders wahrnehmen oder ernsthafter wahrnehmen. Und dann in der Region bringt es natürlich sehr viel als Arbeitgebermarke. Und das ist ja auch was, also man braucht ja heute kaum noch Stellenanzeigen schreiben, weil sich da kaum noch jemand drauf bewirbt. Das heißt, man muss ja andere Wege finden. Und ja, die meisten Menschen wollen sich ja gar nicht in die Öffentlichkeit stellen. Und deswegen sind schon auch viele froh, dass ich das mache.
Gibt es überhaupt andere Menschen bei Ihnen im Unternehmen, die sichtbar sind in den Medien oder die was in sozialen Netzwerken machen?
Eigentlich kaum. Wir haben jetzt eine Vertriebsmitarbeiterin, die da jetzt aktiv wird, seit einiger Zeit auf LinkedIn hauptsächlich. Aber ansonsten, ich nehme natürlich meine Kollegin auch ab und zu mit rein in Artikel und aber ansonsten ist das auch immer ein bisschen schwierig für Instagram, für unseren Unternehmensaccount, die Menschen zu motivieren, sich vor die Kamera zu stellen. Am Ende ist es immer noch Maschinenbau und die Menschen in der Rhön sind auch nicht gerade sehr extrovertiert als kulturell gesehen.
Wenn jemand sich jetzt entscheidet, so wie Ihre Mitarbeiterin im Vertrieb, sich stärker sichtbar zu machen, unterstützen Sie das? Fördern Sie das? Helfen Sie denen? Gibt es da im Unternehmen irgendwelche Schulungen oder sowas?
Genau, wir unterstützen das, also mit Fotomaterialien oder eben auch mit Texten und mit der Planung und ja.
Sie haben jetzt ganz viel gesagt über das positive Außenbild. Sie haben auch gesagt, zum Glück ist die persönliche Wahrnehmung, also die Wahrnehmung Ihrer Person, ganz überwiegend positiv. Haben Sie schon mal in den Medien oder in Social Media überhaupt Kritik oder Gegenwind erfahren?
Im Großen und Ganzen kaum. Ich hatte einmal eine Nachrichtensendung, da hatte ich ein Interview gegeben, da wurde was beschnitten vom Inhalt und hat dadurch die Aussage geändert. Das hat mich ziemlich geärgert. Habe ich auch zurückgespielt, weil eben gerade in Zeiten, wo die Öffentlich-Rechtlichen sowieso nicht so ein gutes Bild haben bei bestimmten Menschen und ich musste das dann klarstellen, auch im Unternehmen. Das ist natürlich wirklich unglücklich gewesen und das hat mich auch sehr geärgert. Also ich habe gelernt, schon auch vorher zu fragen, was soll das Ergebnis sein? Weil bei vielen Journalisten ist es leider so, dass es schon feststeht. Und dann der Artikel oder der Beitrag, das ist um Gottes Willen nicht bei allen so, aber das habe ich schon oft genug erlebt, dass man vorher besprechen muss, was soll denn das Ergebnis sein und möchte ich damit mitmachen, dass mein Unternehmen oder ich so dargestellt werden. Und darüber habe ich auch schon viele Sachen abgelehnt. Auf LinkedIn, klar, das merkt man schon, je mehr Reichweite ein Beitrag hat, desto eher kommen auch Leute, die was Kritisches schreiben, das gehört dann dazu. Wir hatten auch schon im MDR einen Radiobeitrag zur Vier-Tage-Woche, da hat man dann auf der MDR-Seite ganz viele negative Kommentare gesehen, also es kommt auch immer so ein bisschen aufs Medium an, das finde ich ganz interessant. Und ja, ich glaube, das gehört dazu. Tatsächlich bin bisher, abgesehen von diesem MDR-Beitrag, wo ich selber dann die Kommentare auch gar nicht gelesen habe, das tue ich mir nicht an, weil das ist ja auch keine konstruktive Kritik, dass das irgendwie dazugehört, leider.
Wie gehen Sie damit um? Sie haben schon gerade gesagt, da hat es gar keinen Sinn gehabt, das zu lesen. Und wenn sonst Kritik oder negative Stimmen kommen oder Rückfragen, wie gehen Sie damit um? Ist das schwer für Sie? Also Sie sagen jetzt, ja, das gehört dazu und das ist ja eine sehr sachliche Haltung. Aber wie ist das so für Sie persönlich? Lässt Sie das tatsächlich so kühl?
Nee, überhaupt nicht. Also ich finde es schon sehr schlimm, was da abgeht. Also es gehört dazu, klar, ist leider so, aber es ist, also gerade was ja auch bei, ich finde, insbesondere Politikerinnen abgeht unter den Posts oft, das ist wirklich teilweise menschenverachtend und das ist, finde ich, ein großes Problem und dass die Menschen immer noch denken, sie könnten da in der Anonymität so viel von sich geben und ich meine, sachlich gesehen wieder kann ich sagen, das hat mehr Menschen mit den Menschen zu tun, die das schreiben, als mit denen, die das abkriegen, aber trotzdem ist es ja auch schlimm und wir haben ja auch schon gesehen, dass sich das dann langsam auf die Straße überträgt, dieser Ton und das finde ich schon, das macht mir schon Sorgen. Ja, ich glaube, solange man es noch nicht selber so abbekommen hat, kann man das auch noch sachlicher sehen. Aber ich kriege eher tatsächlich in Diskussionen, ich sitze ja auch viel auf Panels und in Diskussionsrunden und dann da auch die ganzen Kritikpunkte zur Vier-Tage-Woche. Und da gibt es eigentlich kein, also einerseits hilft mir das, meine Position auch weiterzuentwickeln und nochmal zu hinterfragen und zu überlegen. Und am Ende gibt es, glaube ich, mittlerweile kein Argument, was ich noch nicht gehört habe. Und ich kann sie auch bisher alle widerlegen.
Ja, durch Evidenz, oder? Sie haben es ja ganz ausführlich erforscht bei sich im Unternehmen und haben die positiven Effekte ja auch dokumentiert. Und Sie haben gerade gesagt, die Forschungsphase ist jetzt vorbei. Sie bleiben bei der Vier-Tage-Woche. Welche Disruption haben Sie sich denn als nächstes vorgenommen?
Also die Vier-Tage-Woche ist tatsächlich ein Projekt, was fortlaufende Arbeit bedeutet. Wir müssen immer wieder gucken, wie funktioniert es, wie können wir es beibehalten. Das ist kein Selbstläufer. Wir haben das ja auch von Anfang an nicht einfach nur einen Tag weggenommen, sondern haben das intensiv vorbereitet und uns damit beschäftigt. Und das ist bei Menschen so. Also es ist ja in keiner Konstellation, in keiner Beziehung so, dass man was ausmacht und dann bleibt es für die nächsten 50 Jahre so. Deswegen ist da auch immer, ja, es bedeutet, wir haben jetzt auch wieder eine Phase, weil im Frühjahr das dann eben immer jedes Jahr dann neu besprochen werden muss, wie es weitergeht das nächste Jahr. Und da müssen wir jetzt auch gerade wieder diskutieren und gucken, wie wir es beibehalten können. Und da muss jeder einfach auch immer an sich arbeiten und Disziplin haben, sonst funktioniert das nicht. Menschen. Und ansonsten ist es tatsächlich so, wir haben sehr viel transformiert und das, was die Welt von außen mit sich bringt, und es ist ja auch nicht absehbar, dass wir wieder in so eine Idylle kommen, wie sie vor, weiß ich nicht, 10 Jahren noch da war, ist es auch gut, mal Sachen sacken zu lassen. Und vor allem, ich bin sehr änderungsaffin, aber das sind die meisten Menschen ja nicht. Deswegen, die Sachen müssen ja auch ankommen und sich etablieren. Und ja, wir sind froh, wenn wir gut durchkommen durch diese Zeit, die momentan herrscht, gerade wirtschaftlich. Und deswegen machen wir das, was nötig ist, um ein gutes Arbeitsklima zu erhalten und eben ja unseren Kunden gute Produkte zu verkaufen und anzubieten und alles andere, wenn das der Alltag das erfordert. Es geht ja nicht darum, dass man immer was ändert, nur damit es geändert wird, sondern es soll ja auch einen Zweck erfüllen. Und deswegen ist da jetzt erstmal, also es gibt noch ganz viele Maschinenunternehmen, die erstmal so weit kommen müssen. Und es bringt ja auch nichts, wenn wir am Ende immer vorauspreschen, weil ja, wir haben ja auch Menschen, die im Maschinenbau gelernt haben und eben aus dieser Branche kommen und die müssen sich ja auch immer erst wieder eingewöhnen in unser Umfeld.
Da würde mich noch interessieren, bei all diesen Änderungen und Veränderungen im Unternehmen, in der Branche, wie organisieren Sie denn Kommunikation intern? Wie kommunizieren Sie das intern? Sie haben ja auch gerade schon gesagt, es ist ein großer Unterschied zwischen Produktion und beispielsweise Vertrieb. Das liegt ja schon allein am individuellen Medienzugang. Wie kommunizieren Sie sowas intern?
Das ist tatsächlich eine Herausforderung und da haben wir auch lange immer hin und her überlegt und ausprobiert. Aktuell ist es so, dass wir SharePoint nutzen und die Leute in der Fertigung auch Zugänge haben über Computer, die dort stehen, sich da einzulesen, da wird viel veröffentlicht. Ansonsten über E-Mail, was dann eben ausgedruckt wird, damit das auch wirklich jeder sieht. Also für die Menschen, die dann da eben nicht ständig am Computer sind. Und dann mündlich. Und was wir haben, ist, das nennen wir Koordinationsdialog. Da treffen wir uns aktuell alle 2 Monate oder jeden Monat. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wir hatten da was geändert. Wo wir sozusagen uns im Plenum treffen alle und das geht bei unserer Anzahl noch von gerade 45 Leuten und dann jeder Themen einreichen kann vorher und das dann besprochen wird und weil dieses menschliche Zusammenkommen ist einfach nach wie vor das wichtigste Medium.
Direkte menschliche Kommunikation, persönlicher Austausch, vorsichtiger Auf- und Ausbau Ihrer LinkedIn-Präsenz und immer gucken, wie sind auch die Kennzahlen. Was haben Sie sich für Ihre persönliche Kommunikation und für Ihre persönliche digitale Kommunikation 2025 vorgenommen?
Ehrlich gesagt nichts. Ich mache das alles auf Sicht. Und also im Unternehmen selber bin ich schon darauf bedacht, immer dran zu bleiben. Und ich gehe zum Beispiel einmal im Monat, esse ich mit den Menschen aus der Produktion zusammen, mache ich Mittagspause, damit da auch die menschliche Kommunikation stattfinden kann, die echte. Und das werde ich auf jeden Fall beibehalten. Das ist sehr wertvoll. Und ansonsten lasse ich mich so ein bisschen treiben, muss ich ehrlich sagen.
Vielen, vielen Dank für diese sehr spannenden und sehr ehrlichen Einblicke. Und für alles, was Sie vorhaben, viel Erfolg. Vielen Dank.
Vielen Dank. Vielen Dank fürs Gespräch.
Tschüss. Sie wollen sofort von neuen Folgen erfahren? Sie möchten noch mehr über das Thema wissen? Auf social-ceo.de finden Sie Abo-Möglichkeiten und viele weitere Informationen. Social CEO, der Podcast für Top-Manager, Führungskräfte und alle, die sie unterstützen und begleiten.